Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt. Es war gestern nicht der Tag für eine glanzvolle Eröffnungszeremonie. Auch bei der Berlinale, die dieses Jahr zum 70. Mal stattfindet, gedachte man gestern der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau. Darüber berichten wir in dieser Ausgabe von Kultur heute. Außerdem zeigt Düsseldorf seine neue fotografische Sammlung und in London wurde ein neuer Tanzabend von Choreografin Kate Prince gezeigt. Zuerst aber zu einer Nachricht, die uns gestern Abend erreichte. Im Eingangsbereich der Gedenkstätte Mittelbau Dora wurde ein Sprengsatz gefunden. Schon am 19. Januar, aber wie Untersuchungen jetzt ergaben, handelte es sich dabei um einen selbstgebastelten, zündfähigen Feuerwerkskörper, der zu massiven Verletzungen hätte führen können. Das gab die Polizei heute bekannt. Im KZ Mittelbau Dora waren zwischen 1943 und 1945 60.000 Zwangsarbeiter inhaftiert. Die Gedenkstätte ist heute Teil der Stiftung, zu der auch das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald gehört. Mittelbau Dora war unter den Nationalsozialisten zunächst eine Außenstelle von Buchenwald. Ich habe heute Nachmittag mit dem stellvertretenden Stiftungsdirektor Philipp Neumann-Thein gesprochen und ihn gefragt, was weiß man über den Sprengsatz und über mögliche Täter?
Über die Hintergründe und mögliche Täter ist uns bisher noch nichts bekannt. Die Polizei hat ja gestern auch öffentlich kommuniziert, dass ein extremistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Das sehen wir ganz genauso. Aber Näheres ist uns bislang nicht bekannt geworden.
Die Gedenkstätte hat die Nachricht gestern herausgegeben, an dem Tag, als wahrscheinlich in ganz Deutschland der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags gedacht wurde in Hanau. Auch Gedenkstätten sind in den letzten Jahren immer wieder das Ziel rechtsextremer Angriffe geworden. Wie stark macht sich das in Mittelbau Dora und Buchenwald bemerkbar?
Das macht sich im Grunde seit Anfang der 90er Jahre immer mal wieder stärker und weniger stark bemerkbar. Wir haben, wenn wir auf die Zeit der 90er Jahre schauen, viele Vorfälle so bis Mitte, Ende des Jahrzehnts gehabt, wo größere Gruppen von Neonazis, die dann auch entsprechend gekleidet waren, kahlgeschoren, mit uniformähnlichen Kleidungsstücken, mit Bomberjacken und Stiefeln, hier vor allem auch in der Gedenkstätte Buchenwald aufgetreten sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten, um ihre Hassparolen hier in die Öffentlichkeit zu tragen.
Also die 90er Jahre, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf, das ist ja auch die Zeit des NSU in Thüringen gewesen. Also hat sich das damals auch schon bemerkbar gemacht?
Wir wissen, dass die späteren Kernmitglieder des NSU, also Bönhardt, Schäpe und Mundlos, 1996 in so einer Gruppe die Gedenkstätte Buchenwald besucht haben, um hier sehr gezielt zu provozieren. Und wir haben damals, meine damaligen Kolleginnen und Kollegen, so reagiert, wie wir in solchen Fällen auch heute noch reagieren. Wir bringen jeden Fall zur Anzeige und erteilen, wenn dort Personalien festzustellen sind, auch umgehend Hausverbote. Und wir wehren uns in solchen Fällen aber auch generell immer mit allen uns durch den Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln.
Jetzt gibt es aber auch ganz konkret in den letzten Jahren Vorfälle, die die Stiftung auch immer wieder bekannt gegeben hat. Es gibt zum Beispiel ein Hausverbot, das für Björn Höcke ausgesprochen wurde. Also es ist doch nochmal vielleicht eine andere Bedrohungssituation in Thüringen.
Das stimmt einerseits. Andererseits hat es auch in den 90er Jahren schon Hausverbote gegen damals NPD-Funktionäre gegeben. Dass wir gegen Björn Höcke ein Hausverbot ausgesprochen haben, bezieht sich unmittelbar auf Gedenkveranstaltungen. Das heißt, unsere Position ist da so, dass wir sagen, Vertreter der AfD können sich in Buchenwald und Mittelbau Dora sehr gern mit den furchtbaren Auswirkungen rassistischer und menschenfeindlicher Ideologie auseinandersetzen. Aber wir können nicht dulden, dass Vertreter einer Partei, die genau solche rassistische und menschenverachtende Ideologie verbreitet, hier zu Gedenkveranstaltungen kommt, vielleicht auch noch, um sich selbst zu inszenieren. Und erst recht nicht, wenn an diesen Veranstaltungen auch ehemalige Häftlinge von Buchenwald oder Mittelbau Dora teilnehmen.
Es kommt ja mittlerweile in relativ vielen Gedenkstätten vor, dass zum Beispiel bei Führungen angezweifelt wird, was da erzählt wird, dass generell zum Beispiel die Zahlen den Holocaust betreffend angezweifelt werden, dass Opferzahlen angezweifelt werden. Bricht da 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch ein Geschichtsbewusstsein weg, wie Ihr Direktor Volkhard Knigge es formuliert hat?
Das ist sicherlich so. Das hängt mit unterschiedlichen Faktoren zusammen. Teilweise einfach mit Unwissenheit und teilweise aber sehr wohl auch durch den Einfluss rechter Ideologien und Parteien, wo dann eben ältere Besucherinnen und Besucher, aber auch Schülerinnen und Schüler, die vielleicht von ihren Elternhäusern so etwas zu hören bekommen oder teilweise sogar schon von Lehrkräften, dass die dann eben gezielt in Richtungen nachfragen, die wir als geschichtsrevisionistisch bezeichnen würden.
So der stellvertretende Stiftungsdirektor Philipp Neumann-Thein über den Sprengsatz, der am Eingang der Gedenkstätte Mittelbau Dora gefunden wurde. Ein neues Führungsduo und ein rundes Jubiläum. Ein großes Fest sollte die Eröffnung der 70. Berlinale gestern werden. Doch natürlich stand der Abend gestern unter dem Eindruck des Terroranschlags von Hanau. Eine schwierige Aufgabe für alle Beteiligten.
Ja, eigentlich hätte ich an dieser Stelle etwas zum 70. Jubiläum und unsere Freude darüber sagen wollen. Aber die Ereignisse in Hanau gestern haben uns alle wirklich sehr betroffen gemacht. Die Berlinale steht ja für Freiheit, für Toleranz, für Respekt, für Offenheit und für Gastfreundschaft. Die Berlinale wendet sich wirklich gegen Gewalt, gegen Rassismus.
So die neue Geschäftsführerin der internationalen Filmfestspiele, Mariette Rissenbeek, die bei der Gala vor 1600 Gästen im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz sprach. Für uns ist Maja Elmenreich bei den Filmfestspielen. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie verlief denn dieser Abend, der letztlich ganz im Zeichen einer rechtsextremistischen Tat stand?
Ja, es war natürlich, weil es konnte nur ein Balanceakt sein, der ist mal besser und mal ein bisschen unbeholfener verlaufen. Ich fand es eigentlich immer dann angemessen, wenn diese heikle Situation beim Namen genannt wurde, wie wir ja gerade auch Mariette Rissenbeek gehört haben. Es musste natürlich eine Gedenkminute geben und die beiden Politiker, die jedes Jahr sprechen, nämlich die Kulturstaatsministerin und der regierende Bürgermeister von Berlin, die beiden haben sich dezidiert politisch geäußert gestern. Beide haben die Gelegenheit genutzt, der politischen Zusammenarbeit mit rechten Parteien eine Absage zu erteilen. Michael Müller nannte namentlich die AfD und Monika Grütters erhielt vom Publikum im Berlinale-Palast für ihre unmissverständliche Äußerung sogar Standing Ovations.
Niemals darf es eine wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben.
Ja, Monika Grütters betonte allerdings auch, dass die Berlinale es trotz der Ereignisse in Hanau verdient hätten, gefeiert zu werden. Das war natürlich die Aufgabe vom neuen Moderator Samuel Finzi, der durch den Abend geführt hat. Ja, so manch eine Pointe ging daneben, so manch ein politisches Statement des bekennenden Europäers Finzi, der ja in Bulgarien geboren wurde, ging ein bisschen im Klamauk unter. Das konnte man auch an den Gesichtern der prominenten Zuschauer ablesen, die die Kamera immer wieder einfing. Ich formuliere es mal positiv. Wünschen wir am besten Finzi eine zweite Chance, eine weitere Berlinale Eröffnungsgala zu moderieren. Gerne wieder politisch, aber dann doch unter friedlicheren politischen Vorzeichen.
Ja, letztendlich stand unter diesem Eindruck ja dann auch der Eröffnungsfilm. Der ist ja nicht Teil des Wettbewerbs. My Salinger Year von dem Kanadier Philippe Falardeau ist eine Literaturverfilmung. Vorlage ist der autobiografische Roman von Joanna Rakoff. Lieber Mr. Salinger heißt das Buch in der deutschen Übersetzung. Was hat denn Joanna Rakoff in ihrem Salinger-Jahr erlebt oder was erfahren wir in dem Film?
Ja, Joannas großer Traum ist es, Schriftstellerin zu werden. Das will sie in New York umsetzen. Als Brotjob heuert sie bei einer Literaturagentur an, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Joanna, die dargestellt wird von Margaret Qualley, sie wird Assistentin von einer sehr strengen Agentin Margaret. Und deren prominentester Klient ist J.D. Salinger, dieser Kultklassiker-Autor von The Catcher in the Rye, der, wir schreiben das Jahr 1995, seit Jahrzehnten zurückgezogen lebt. Joannas Aufgabe ist es, also die vielen Salinger-Fans, die ihm unablässig schreiben, eine Absage zu erteilen mit einem Standardbrief, der besagt, danke, aber Mr. Salinger wünscht keinen Kontakt, wir werden ihm ihre Post deshalb nicht weiterleiten können. Aber dabei belässt es Joanna nicht, denn ihre vordringlichste Eigenschaft ist die Fähigkeit zur Empathie. Da hat sie ein Vorteil ihrer ziemlich schrulligen Chefin gegenüber, dargestellt von Sigourney Weaver übrigens. Ja, und Joanna fühlt also mit all den Briefeschreibern, die ihrem J.D. Salinger eine Nachricht schicken, und sie, die mit Salinger ja anfängt, so eine Art Telefonfreundschaft zu beginnen, sie fängt eben auch an, einzelnen Fans zurückzuschreiben, obwohl das ja strengstens verboten ist.
Also alles, was Sie jetzt geschildert haben, klingt ein bisschen nach Feel-Good-Movie. Das war auch schon im Vorfeld zu lesen. Ist der Film also harmlos, zuversichtlich und tut nicht weh?
Feel-Good-Movie trifft es auf alle Fälle. Der Film hat aber auch seine tiefgründigen Momente, ist ein Film über das Lesen, über die Wirkung von Literatur, über den Rummel, der um Literaten gemacht wird, um den Wunsch, aber auch mit dem Autor in Verbindung zu kommen. Und wir erleben eigentlich so eine Entwicklung, so eine Coming-of-Age-Geschichte von dieser Joanna, von der braven Studentin zur selbstbewussten Literaturakteurin. Es ist auch ein Film, der ganz im Zeichen der darstellerischen Könnerschaft steht. Margaret Qualley als Joanna habe ich schon erwähnt. Das eigentliche Machtzentrum ist aber Sigourney Weaver, herrisch, ein bisschen zynisch immer, die aber auch im Verlauf dieses Salinger-Jahres wächst, lernt locker zu lassen und Vertrauen zu fassen. Also ich fasse zusammen, ein Feel-Good-Movie und ein Schauspieler- und Schauspielerinnen-Film zugleich. Das ist ein Film übrigens auch, der auf ethnische Diversität bei der Besetzung sehr großen Wert gelegt hat.
Für uns auf der Berlinale Maya Elmenreich, die auch in den nächsten Tagen über die Filmfestspiele und die Filme berichten wird. Über 3000 Fotos für rund 8 Millionen Euro. Das sind die Zahlen zur neuen Fotosammlung, die die Stadt Düsseldorf für den Kunstpalast vor einem Jahr erworben hat. Eine Sammlung, die das Ehepaar Annette und Rudolf Kicken angelegt hatte. Ein Teil davon kam sogar als Schenkung ins Museum. Große Namen der Fotografiegeschichte sind dabei: Man Ray, August Sander, Enne Biermann oder Walker Evans. Auch Bernd und Hela Becher, die an der Düsseldorfer Kunstakademie eine heute weltberühmte Fotoschule begründeten. Der Kunstpalast in Düsseldorf präsentiert diese Sammlung nun in einer neuen Ausstellung: Sichtweisen, die neue Sammlung Fotografie. Stefan Koldehoff hat sie sich angeschaut. Ich habe ihn gefragt, welche Auswahl es im Kunstpalast denn zu sehen gibt.
Also wenn wir es zunächst mal als Nummer fassen, 200 Prints sehen wir da an den Wänden hängen, in 8 Kapitel aufgeteilt: Licht, Neugier, Mensch, Dinge, Ordnung, Alltag, Zeugnis und Raum. Das Ganze soll den Zweck oder das Ziel haben, so ist zu lesen im Katalog und in der Ausstellung selbst, spielerisch Werke unterschiedlicher Epochen einander gegenüberzustellen und gleichzeitig aber auch darüber nachzudenken, wie das Ordnen einer so großen Sammlung oder von Sammlungen überhaupt möglich ist.
Die Begriffe klingen in der Tat auch sehr allgemein. Ergibt sich denn daraus überhaupt irgendeine Ordnung?
Also das Schöne ist, wenn man das Glück hatte, Rudolf Kicken kennengelernt zu haben, dann wusste man, dass es für ihn innerhalb der Fotografie keine Hierarchien gab. Kunstfotografie war für ihn natürlich ein Begriff, und als einer der wichtigsten deutschen Fotogaleristen hat er sich da auch sehr intensiv drum gekümmert. Er konnte sich aber genauso begeistern für Röntgenfotos, für Sportfotos, Modefotos, Pressefotos, für Propaganda. Aufnahmen, für Porträts, für Privatfotos. Ganz tolle Beispiele zu sehen in dieser Ausstellung. Und das hat die Kuratorin Linda Konze nun fortgesetzt, sozusagen, diese Idee. Also es hängt wirklich in diesen 8 Kapiteln alles gleichberechtigt nebeneinander. Die Kapitel selbst hätte ich mir allerdings für die erste Präsentation einer solchen Sammlung, aus der ja noch viel weiteres kommen soll, schon etwas konzentrierter gewünscht. Also wenn Sie eine Kategorie wie Licht nehmen, dann passt da eigentlich jedes Foto rein. Denn Fotografie ist nichts anderes als konserviertes Licht. Oder wenn Sie sich eine Definition, einen Wandtext zum Thema Dinge durchlesen, der da heißt, auch dingliche Motive dienen der Kamera häufig als Modell. Nach ihrem Belieben lassen sich die Dinge platzieren, arrangieren, zurechtrücken und beleuchten. Dann ist das fast schon ein bisschen trivial. Dann kann man das sicherlich in der Museumspädagogik machen. Aber für eine Ausstellung, zumal die erste, hätte ich mir schon einen etwas packenderen Zugriff gewünscht.
Jetzt ist es ja auch so, dass Fotos aus einem unglaublich großen Zeitraum gezeigt werden. Also ich glaube, das älteste Foto ist von 1844. Mhm. Das letzte Foto von 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ist eine Presseaufnahme von einem G7-Gipfel mit Angela Merkel und Donald Trump. Mhm.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht um jeglichen Bereich der Fotografie. Also ergibt sich denn sowas wie ein roter Faden, oder ist das eine reine Sammlungspräsentation jetzt erstmal?
Ich glaube, es ergibt sich der rote Faden dadurch, dass man merkt, welche große Lust am Sehen Rudolf Kicken und seine Frau Annette gehabt haben. Also das ist erhalten geblieben, das bleibt. Und es ist sicherlich auch so etwas wie ein Parcours durch Fotografiegeschichte, auch wenn das Ganze, wie ich gerade beschrieben habe, nicht chronologisch angelegt ist. Ein bisschen schade vielleicht, dass manche Aufnahmen nicht aus der Zeit ihrer Entstehung stammen, sondern sogenannte Modern Prints sind, also zum Teil noch zu Lebzeiten des der Fotografen, Fotografin später entstanden sind, zum Teil aber auch aus dem Nachlass posthum geprintet wurden. Auf der anderen Seite hätte man beispielsweise nur die beiden Aufnahmen, die da von Man Ray hängen, die berühmten Tränen und eine Aufnahme schwarz-weiß. Wenn man da die Originale erworben hätte, dann wäre man sicherlich für die zwei Aufnahmen schon im siebenstelligen Bereich gewesen.
Jetzt ist es ja so, dass Düsseldorf sich auch bewirbt um das neue Fotozentrum. Ist diese Ausstellung sowas wie eine Bewerbung für das neue Fotozentrum?
Also das war in der Tat sehr deutlich bei der Eröffnung zu merken, als der Oberbürgermeister dort gesagt hat, es stünde ja schon fest, dass dieses Projekt Deutsches Fotozentrum, ein Forschungszentrum, nach Düsseldorf kommen würde. Man habe da gewonnen sozusagen. Tatsächlich arbeitet immer noch eine Expertenkommission hochbesetzt am Konzept, muss entscheiden, was überhaupt gewollt wird, welche Themenbereiche Restaurierung, Aufbewahrung, Rechtemanagement und so weiter überhaupt ein solches Zentrum übernehmen soll, wie viel Platz, wie viel Mitarbeiter, wie viel Geld dafür nötig ist. In Düsseldorf ist man sich aber schon sicher, dass kam mir ein bisschen forsch vor und ehrlich gesagt auch dieses ewige Berufen auf die Becherschule. Ich glaube, inzwischen ist es mindestens die vierte Generation von Fotokünstlerinnen und Künstlern, die so subsumiert werden. Da müsste man sich auch mal fragen, ob das eigentlich noch reicht, ob Düsseldorf tatsächlich auch in anderen Bereichen der Fotoaufarbeitung, so wie es zum Beispiel Essen am Folkwang Museum an der Folkwang Universität getan hat, ob Düsseldorf da tatsächlich so weit vorne immer war, wie man das im Moment darstellt.
Stefan Koldehoff über die Ausstellung Sichtweisen im Kunstpalast in Düsseldorf, die Ausschnitte aus der sehr großen Sammlung Kicken zeigt, die das Museum erworben hat. Das nächste Kunstprojekt in dieser Sendung hat mit einer E-Mail angefangen. Die britische Choreografin Kate Prince, bekannt für große Hip-Hop-Tanzshows, war, wie sie selbst sagt, schon immer ein großer Fan von Sting und seiner ehemaligen Band The Police. Die waren vor allem in den 80er Jahren erfolgreich, Sting dann später auch als Solokünstler. Irgendwann in den letzten Jahren hatte Kate Prince dann die Idee, zu dieser Musik eine Choreografie zu entwickeln. Und dann ging alles ziemlich schnell. Die beiden, also Sting und Kate Prince, kamen ins Gespräch, trafen sich zu Proben und heraus kam Message in a Bottle. Ein Tanzabend, der nicht nur der Musik von Sting und The Police gewidmet ist, sondern auch ein gesellschaftspolitischer Kommentar sein soll. Wiebke Hüster berichtet aus London.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
Das Beste an der neuen Londoner Westend-Produktion Message in a Bottle ist vielleicht gar nicht das Sting für die Choreografie von Kate Prince, manche seiner größten Songs noch einmal neu eingespielt hat. Das Beste sind die 24 jungen Tänzerinnen und Tänzer ihres Ensembles Zoo Nation. Ihre Unterschiedlichkeit, ihre ins Publikum überspringende Energie, ihr physischer Übermut, ihr großes Selbstbewusstsein als Community einzigartig individueller Persönlichkeiten, als Gemeinschaft stolzer Aktivisten der LGBTQI-Bewegung. Jeder hat hier solistische Partien, nicht nur die Hauptdarsteller. Und es spielt nicht nur keine Rolle, ob jemand schlaksig oder rundlich ist, welche Hautfarbe oder Haare man hat oder ob man kleinwüchsig ist wie die fantastische Annie Edwards, die schon im Alter von 7 Jahren zu tanzen begann und mit Zoo Nations Jugendensemble erste Bühnenerfahrung sammelte. Natürlich ist es aber auch großartig, bei der Premiere im Peacock Theater im King's College ganz neue Versionen der Hits aus Stings bis in die 70er Jahre zurückreichenden Karriere zu hören. Und das mit der Musikanlage und Lautstärke eines Rockkonzerts. Das allein machte viele der 1000 Zuschauer euphorisch. Man hört also ununterbrochen einen Sting-Song nach dem anderen. Auf der Bühne steht er selbst aber nicht. Zwischen den Tänzern von Zoo Nation könnte man ihn sich allerdings gut vorstellen. Sie kommen aus London, Cambridge, Paris, Schweden, Brasilien oder Mexiko. Manche von ihnen spielten als Kinder am liebsten Fußball und entschieden sich spät für den Tanz. Viele begannen damit, sich das Tanzen selbst beizubringen, indem sie YouTube-Videos schauten. Später studierten sie alles, was der Tanz des 21. Jahrhunderts so hergibt. Ballett, Streetdance, Jazztanz, Breakdance, Stepptanz, Hip-Hop und so weiter. Manche waren fanatische Cheerleader, andere gewannen die Breaking-Conventions. Wieder andere traten in den beliebtesten Fernsehtanzshows auf. Andere standen als Tänzer neben Popstars wie Dua Lipa oder der Band Coldplay, beim Rugby World Cup, der Eröffnung Olympischer Spiele oder in Operninszenierungen auf der Bühne. Der stilistische Mix, den Kate Prince für sie choreografiert hat, ist genauso herrlich wild. Die Pirouetten und Fouettés zählen, verglichen mit den Drehungen auf dem Kopf, den Salti und einarmigen Handständen, noch zu den leichteren Übungen. Zumal diese akrobatischen Stunts in einen gelaufenen, geschlitterten, gesprungenen Bewegungsfluss eingebunden sind. Absolut hinreißend sind die Szenen, in denen ein Trupp unisono erscheint und dann einzelnen Solistinnen oder Solisten in ihrer Mitte Platz macht. In diesen improvisierten Passagen geht es richtig gefährlich zu. Natürlich ist das 28 Songs und 2 Stunden lang aber nicht abwechslungsreich genug. Und die rührend glücklich endende Geschichte um eine auseinandergerissene und durch Bürgerkrieg und Flucht ins Unglück gestürzte Familie bleibt zu fragmentarisch und ist oft nicht verständlich. Es reicht nicht, einzelne starke Bilder zu schaffen, wie das eines Bootes aus Leibern. Ein Bühnenstück ist mehr als eine choreografische Nachstellung von Bildern aus den Nachrichten.
Message in a Bottle, eine neue Choreografie von Kate Prince, Wiebke Hüster berichtete aus London. Und nun fehlen hier noch die Kulturmeldungen und die hat heute Anna Kohn.
Nach vielen verschlungenen Wegen ist die Statue Heilige Maria Magdalena des italienischen Renaissance-Künstlers Andrea della Robbia heute als NS-Raubgut von Italien an die deutsche Bundesregierung übergeben worden. Die Statue war ursprünglich im Besitz des Münchner Kunsthauses 3. Die jüdischen Eigentümer wurden von den Nazis verfolgt, mussten ihr Kunsthaus auflösen und die Sammlung versteigern. Wer die Statue damals gekauft hat, ist nicht bekannt, aber 1941 wurde die Figur dann von einem italienischen Grafen an Hermann Göring verkauft. Und nach dem Krieg 1954 wurde sie dann aber irrtümlich nach Italien zurückgegeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nahm die Statue heute entgegen. Warum die Rückgabe so lange dauerte, erklärte sie so.
Vielleicht, weil man nicht früh genug diesen Einzelfall als solchen überhaupt betrachtet hat, bis der Irrtum aufgefallen ist, dass es gar nicht, nur weil es Andrea della Robbia war, tatsächlich, wie ursprünglich vermutet, sich um einen Diebstahl aus Italien handelte, sondern dass es ein Nazi-verfolgungsbedingt einer deutschen Familie entwendetes Kulturgut handelte, hat man ziemlich spät herausgefunden. Und ab dann haben die Provenienzforscher allerdings aus beiden Ländern sehr, sehr eng zusammengearbeitet und den tatsächlichen Verlauf und die ursprünglichen Eigentümer ermittelt.
Jetzt übernimmt die Bundesregierung die Aufgabe, die Statue an die Erben weiterzuleiten. Die Familie stehe fest. Wer genau in der Familie der oder die Erbin sei, das müsse noch juristisch ermittelt werden. In Berlin ging es heute um Objekte, die noch nicht zurückgegeben wurden, die aber unter moralischen Gesichtspunkten nie hierher gebracht hätten werden dürfen, so der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Gemeint sind knapp 1200 menschliche Schädel, deren Herkunft die Stiftung Preußischer Kulturbesitz jetzt erforscht hat. Fast alle von ihnen stammen aus der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika und gehören heute zu den anthropologischen Sammlungen. Ergebnis der Forschung: Etwa 900 Schädel stammen aus Ruanda, ca. 250 aus Tansania und dann noch gut 30 aus Kenia. Einige wenige konnten nicht zugeordnet werden. Mit den Botschaften aller drei Länder werde im Moment über die Modalitäten der Rückgabe gesprochen, so Parzinger. Und wir kommen zuletzt noch einmal zum Thema Film, diesmal allerdings nicht zur Berlinale, sondern zu den Oscars. Dazu hat sich jetzt auch US-Präsident Donald Trump geäußert. Er kritisiert, dass die Academy den südkoreanischen Film Parasite als besten Film ausgezeichnet hat. Wie schlecht war die Oscar-Akademie in diesem Jahr, fragte Trump gestern bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Colorado.
And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade.
On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know.
Also, war er gut? Ich weiß es nicht, fragt Trump am Ende und deutete damit an, dass er den Film gar nicht gesehen hat.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn. Um die Parlamentswahlen im Iran und die Reaktionen auf die Morde in Hanau wird es dann gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten gehen. Ich empfehle Ihnen noch die DLF-Audiothek, da können Sie Kultur heute zu jeder Zeit hören. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.